Morgen allerseits. Herzlich willkommen zum Vortrag Single Sign-On für Web-Anwendungen. Ich stelle mich erst mal kurz selber vor. Mein Name ist Silke Meyer. Ich arbeite für die Firma Univention und beschäftige mich seit etlichen Jahren mit Single Sign-On. Jetzt in dem Univention-Kontext eher mit KeyCloak. Und davor habe ich beim Deutschen Forschungsnetz mehr mit Shibboleth zu tun gehabt und wollte jetzt probieren, das mal beides in einem Vortrag so ein bisschen halbwegs vergleichend nebeneinander zu stellen. Wir haben relativ viel vor, deshalb fange ich gleich mal an. Ich sage mal kurz, was Univention eigentlich macht. Das ist eine Firma in Bremen und wir entwickeln seit um die 20 Jahre ungefähr so eine Debian-basierte Appliance für Identity und Access Management. Das alles ist rund um so ein Open LDAP aufgebaut, hat eine Web-GUI für die Konfiguration. Genau, und das Ganze gibt es in, also klassischer, die klassische Distribution in zwei Ausrichtungen, so ein allgemeines und eins, das für Schulen, für den Einsatz in Schulen oder bei Schulträgern ausgelegt ist. Das heißt UCS at School. Und dann gibt es eine neuere Variante von dem Ganzen, das ist für den Betrieb in Containerumgebungen. Das heißt, die ganzen Kernkomponenten von so einem Univention Corporate Server sind da zusammengebaut in einem Produkt unter dem Namen Nubus, um das halt auf Kubernetes-Infrastrukturen laufen lassen zu können. Und wir arbeiten vor allem mit öffentlichen Verwaltungen, Bildungsträgern, aber auch Firmen zusammen. Genau. Und also ich bin da jetzt ein halbes Jahr davor, also so zu diesem Verhältnis der beiden IDPs, über die ich jetzt rede, mit dem anderen habe ich ungefähr 6 Jahre Erfahrung, mit dem anderen ungefähr 6 Monate. Das muss ich dazu sagen. Genau. Aber ich habe beschlossen, auch viel so ein bisschen euch einzuführen in das Ganze. Wozu macht man überhaupt Single Sign-On und welche Komponenten sind daran beteiligt? Dann über die Protokolle. Wir können da nicht total tief heute einsteigen, aber wir schauen mal zumindest in OpenID Connect ein bisschen genauer rein. Genau. Und am Ende habe ich eine Demo mitgebracht, wo wir ein bisschen was anschauen können, wie das dann aussieht. Erstmal nochmal, was ist eigentlich Single Sign-On? Also grob gesagt geht es darum, EndnutzerInnen melden sich irgendwo an, zum Beispiel mit Username und Passwort an einem Webservice im Browser. Und wenn sie da erfolgreich angemeldet sind, haben sie in dieser Browser-Session Zugriff auch auf irgendwelche weiteren Anwendungen, ohne sich nochmal einloggen zu müssen. Sondern also Beispiel, sie loggen sich, wollen in Nextcloud, kommen zu einer Login-Maske, melden sich an, klicken dann auf WordPress, was jetzt hier gleich mein Spielszenario ist. Und da kommt nichts, da sind sie gleich angemeldet dann. So, das ist webbasiertes Single Sign-On. Und weshalb ich die ganze Zeit Browser sage, ne, das ist die Abgrenzung zu Single Sign-On mit sowas wie Kerberos, ne, wo man unabhängig von Browsern, wo man SSH-Sessions, Windows-Logins oder was weiß ich, was alles in der Domäne aneinander anbauen kann, darüber spreche ich hier nicht. Also aus NutzerInnen-Perspektive ist das Ganze vor allem erstmal praktisch. Man hat halt einmal Credentials und nicht 20 Mal. Sorry kurz, ich habe hier irgendwelches Knärfe von meinem Handy in der Hosentasche. Weg. Genau, also man hat nicht so viele Credentials, mit denen man hantieren muss. Es gelten für viele Services dieselben. Für Admins hat das Ganze natürlich noch ein paar mehr Dimensionen. Da ist auch spannend, dass die Leute nicht so viele verschiedene Credentials aufheben müssen. Man muss sich halt nicht die Sorge machen, ob jeder einzelne Service, den man irgendwie bei sich anbindet, sicheres Login implementiert hat. Man muss sich nicht fragen, wo speichert denn welcher Dienst eigentlich die Passwörter und sind die da dann verschlüsselt irgendwo abgelegt. Die gehen nämlich gar nicht mehr raus an diese Services, sondern die bleiben quasi im eigenen Haus, sag ich mal. Außerdem hat man durch einen Identity Provider, über den dieses Single Sign-On dann läuft, wie wir gleich sehen, einen zentralen Punkt, an dem die Leute sich immer anmelden. Das heißt, das sieht dann auch immer gleich aus. Die erkennen dann die Login-Maske Und aus Admin-Sicht kann man die dann natürlich entsprechend absichern und sich überlegen, gut, wenn man auch nur noch ein Passwort klauen muss und dann gleich auf 20 Anwendungen Zugriff hat, dann führen wir hier vielleicht nochmal, was weiß ich, Passwortregeln ein, die wir an der einen Stelle dann auch forcieren können oder Mehrfaktor-Authentifizierung, was man dann an einem einzelnen Punkt aufsetzen kann. Und wenn man so einen Identity-Provider betreibt, dann hat man als Admin natürlich auch die Kontrolle darüber, welche genauen Informationen über die Leute, die sich da einloggen, rausgehen, an welche Services. Also das heißt, man hat die Kontrolle darüber, welche User-Attribute aus dem eigenen Identity-Management-System an externe Stellen weitergegeben werden. Genau. Und als letztes, da gehe ich zwar dann heute jetzt hier nicht weiter drauf ein, aber es ist auf jeden Fall auch ein Use Case von diesen Single Sign-On-Protokollen. Das sind so native Apps oder Geräteauthentifizierung mit ganz langlebigen Sessions. Ne? Also egal, ob man jetzt mit dem Fernseher sich irgendwo anmelden will oder Tokens für irgendwelche API-Authentifizierung oder solche Sachen, das kann man auch mit den neueren der Protokolle genauso machen. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie der einfachste Fall von so einem Single Sign-On aussieht, welche Komponenten daran beteiligt sind. Also man hat natürlich den User mit seinem Browser, der ist immer involviert und dann hat man im einfachsten Fall zwei andere Stellen, den Identity Provider und den Dienst auf der anderen Seite. Der Identity Provider hat im Prinzip zwei Aufgaben. Der zum einen redet der mit einem System im eigenen Haus, dem Verzeichnisdienst zum Beispiel, also irgendeiner dahinterliegenden Quelle, für wo die Nutzeraccounts drin gespeichert sind, ein Identity Management System. In vielen Fällen wird das sowas wie Active Directory, LDAP sein oder aber auch Datenbanken, Web Services, irgend sowas. In meinem Fall hier habe ich gleich LDAP in dem einen Beispiel verwendet, genau. Und die zweite Aufgabe, also der IDP, der Identity Provider, guckt bei so einem Login-Vorgang natürlich dann in diesen Verzeichnisdienst rein. Kenne ich diesen Nutzernamen und passt das Passwort? Also ist dieses Login erstmal erfolgreich. Und die zweite Aufgabe, die der IDP hat, ist danach dann zu gucken, wenn, okay, die Person kenne ich, Häkchen, was habe ich denn für Regeln konfiguriert für diesen speziellen Service, für den dieser Login-Vorgang gilt, was darf ich da an Informationen rausgeben? Ist das nur ein Identifier, also so eine UID, oder ist es eine Mail-Adresse, oder ist es eine komplette, was weiß ich, alle möglichen Profilinformationen mit einem Anzeigenamen und einem Profilbildchen, oder das kann man halt pro Service konfigurieren, wie man das braucht, wo Datensparsamkeit wichtig ist oder wo es vielleicht nicht so, also oder wo man gerne auch Services mit mehr Informationen versorgt haben möchte. So, das macht man auf der IDP-Seite. Und auf der anderen Seite ist halt der jeweilige Service-Provider, auch Relying-Party genannt. Also die Relying-Party verlässt sich sozusagen auf die Informationen, die der Identity-Provider liefert. Daher kommt dieses Wort. Service-Provider wird eher im Zusammenhang mit dem Sammelprotokoll verwendet, würde ich sagen, und Relying-Party eher mit dem OpenID-Connect-Protokoll. Aber ein bisschen sind die Übergänge da fließend. Und was das Wording angeht, ist mit Service-Provider oft auch einfach erstmal der pauschal der Dienst gemeint. Sagen wir mal, die Nextcloud ist der Service-Provider sozusagen. Genau genommen kann das aber auch so nur dieses Stückchen Software meinen, das auf der empfangenden Seite da ist und die quasi Sammel-Assertions oder die Tokens entgegennimmt und die dann nach hinten weiterreicht. Also ein Service-Provider kann auch ein Stück Software im Apache-Webserver zum Beispiel sein. Gar nicht die Anwendung, die das dahinter dann annimmt. Also die Service-Provider-Seite ist da an der Stelle halt sehr implementierungsspezifisch. Da gibt es nicht so das eine, so ist das immer. Die Beispiele, die ich jetzt rausgesucht habe, der Einfachheit halber, sind halt welche, wo es fertige Plugins gibt, die man installieren kann und die dann da eine Sammel- oder OpenID Connect Service Provider Funktionalität mitbringen. So, dann der Login-Ablauf. Wie sieht es in diesem einfachsten Fall aus? Irgendjemand sitzt vor seinem Browser und klickt Login, wird dann umgeleitet zur Login-Seite von dem Identity Provider. Meldet sich da an, wahrscheinlich mit Username und Passwort oder also man kann natürlich andere Sachen einstellen, aber das wäre jetzt erstmal so der Standardfall. Da wird dann die Frage geklärt, okay, kenne ich diese Person, wer ist das? Authentication. Und wenn das erfolgreich geklappt hat, leitet der Identity Provider den Browser zurück zu der eigentlichen Anwendung, wo das Login, die Anforderung herkam und schickt eben Attribute mit, die über diese Person mitgeteilt werden dürfen. Also zum Beispiel, aha, UID ist S. Meyer und Mail Primary Address ist die und die als Beispiel. Der Service, der es entgegennimmt, auf der anderen Seite, prüft dann, okay, was habe ich jetzt gekriegt und sind das die Informationen, aufgrund derer ich Zugriff geben darf auf die Anwendung. Und genau, das ist der Teil ist Authorization. Also um diese beiden Punkte geht es hier in diesen Single Sign-On-Abläufen. Dann ist die Person eingeloggt und darf da Dinge tun. Das kann natürlich dann abgestuft sein mit irgendwelchen Permissions in dem System. Wenn die Attribute kommen, gibt es Lesezugriff. Wenn die Attribute reinkommen, gibt es Schreibzugriff oder alle dürfen alles, wie auch immer. Und dann würde die Person wegen Single Sign-On auf irgendeinen anderen Service klicken im Browser ohne Anmeldung gleich drin sein. Autorisierung auf der Seite von der Dienstseite, das ist jetzt eigentlich nicht streng genommen Single Sign-On only, das ist eher diese Autorisierungsstrategien, die hat man ja überhaupt im Identity und Access Management auch ohne Single Sign-On, also dass man sich überlegt, wer darf was und wie sortiere ich in meinem Identity Management die Accounts, aufgrund von was und welche Rechte hänge ich dann da jeweils dran, ne? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten auf Basis von Rollenzugehörigkeiten oder Gruppenzugehörigkeiten oder halt auf Basis von Attributen. Das heißt, man könnte Regeln bauen, ne, um zu unterscheiden, dürfen Leute, also group-based wäre sowas wie alle, die in dem und dem Team sind, die sind dann von mir aus im Verzeichnisdienst in irgendeiner Gruppe drin. Role-based wäre sowas wie dieselben Rechte, Zugriffsrechte bei einer Ressource für alle in einer Rolle, zum Beispiel jetzt hier alle Azubis dürfen bestimmte Sachen, weil sie Azubi sind, sehen oder tun. Genau, und Attribute-Based Access Control, das ist, glaube ich, kann komplexer sein. Da kann man sich dann halt sehr feingranular und sehr flexibel Regeln bauen, natürlich auf Basis der beiden Zeilen darüber, dass man sich überlegt, okay, der Service, von mir aus irgendein externer Dienst, den ich nicht betreibe, der hat mir gesagt, ich benötige folgende Informationen von dir über die Leute, die sich einloggen. Und es gibt Regeln, wir haben einen Vertrag, da steht drin, du gibst den Zugriff nicht deinem ganzen Haus, sondern nur den und den Leuten. Aufgrund von, was weiß ich, zum Beispiel Azubi-Status. Ja? Und dann kann man halt Attribute im IDP anlegen, die aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten, Rollen oder sowas an die Einzelaccounts rangeschrieben werden können. Also man muss quasi gar nicht im LDAP unbedingt hingehen und da zusätzliche Attribute setzen. Man könnte das auch IDP-seitig, also zumindest im Shibboleth-IDP funktioniert das sehr gut, dass man dann sagt, okay, die und die Voraussetzungen müssen erfüllt sein und dann kriegen die Leute ein Zusatzattribut vom IDP übergeholfen, um diese Berechtigung auf der Gegenseite nachzuweisen. Genau, und das ist halt diese Einstellung von Freigaberegeln aufgrund von Rechten oder so, die man im IDP vorbereitet und die der Service Provider dann für die Autorisierung nutzt. Das ist in den unterschiedlichen Protokollen und Softwarelösungen immer so ein bisschen unterschiedlich umgesetzt, aber es ist jetzt so aus der Vogelperspektive betrachtet das Gleiche. Dann muss ich noch mal kurz zu der Vertrauensstellung was sagen. Und zwar ist es in der Regel nicht so gedacht, dass also ich setze da so ein Keycloak-IDP auf, der ist im Internet, kann dann jeder, der irgendeinen Service aufsetzt, meinen IDP da eintragen und versuchen, sich da einfach mal irgendwie anzumelden. So ist es, also das kann man einrichten, glaube ich, aber so ist es natürlich eigentlich nicht gedacht, sondern man möchte, dass nur Systeme miteinander sprechen, die sich vertrauen, die sich halt über irgendetwas vorher kennen. Und das macht man in der Regel dadurch, dass man vorab, also vor den eigentlichen Login-Vorgängen, Metadaten über diese Systeme ausgetauscht hat, wo so ein paar Eckdaten über die Kommunikation drinstehen. Also wie heißt die jeweilige Gegenstelle? Die haben eindeutige Identifier. Sehen wir auch gleich kurz so eine Metadatensätze, da zeige ich, wie die aussehen können. Mit welchen Zertifikaten kann ich validieren, ob die Kommunikation richtig signiert ist? An welche Kommunikationsendpunkte soll ich welche Infos schicken? Sowas alles steht in Metadatensätzen, die vorab quasi also im einfachsten Fall einfach zwischen den zwei Systemen einmal ausgetauscht werden können. Da gibt es optional die Möglichkeit, so Metadatensätze auch zu signieren, vor allem wenn man die jetzt nicht selber eben kurz zwischen meiner Nextcloud und meinem WordPress da oder dem IDP irgendwas hin und her tauscht, sondern wenn man von einer externen Stelle Metadaten empfängt, da ist man ja natürlich schon daran interessiert, dass das dann auch die validen Endpunkte sind, ne, dass meine Antworten nicht irgendwo landen, wo sie nicht hin sollen zum Beispiel. Das heißt, die Metadaten selber können signiert werden und eine gute IDP oder SP-Software validiert das dann natürlich auch, ob die Signatur zu einem Zertifikat passt. Und diese Metadaten, jetzt kommen wir Richtung Protokolle, die wären halt im SAML-Protokoll in XML geschrieben und für OpenID Connect-OAuth2 in JSON. Jetzt würde ich einmal kurz schon mal welche zeigen, um mal ein bisschen mich hier dem Demo-Case anzunähern. Mal gucken, dass das hier groß genug ist. Und da ich, ich gehe jetzt erstmal zum Zeigen der Metadaten auf den Shibboleth-IDP, weil da habe ich die jetzt ehrlich gesagt hübscher eingepflegt als auf dem Keycloak. Und ich mache sie wegen Syntax-Highlighting hier jetzt mal im Vim auf, dann sieht man ein bisschen mehr. Und ich zeige nur die vom Identity-Provider. Also jede Seite hat natürlich bestimmte Felder in diesen Metadaten, die sich teilweise überschneiden, aber teilweise zwischen IDPs und SPs oder Relying Parties unterschiedlich aussehen. Genau, aber jetzt erstmal nur okay. ja, so ungefähr. Also hier zum Beispiel hat man so einen Identifier für in einem SAML Metadatensatz ist es diese Entity-ID. Jedes System hat eine global unique Entity-ID und die wird in diesen Metadaten hinterlegt. Jetzt gehe ich einfach mal weiter runter. Hier kommt ein Zertifikat, mit dem signierte Kommunikation gecheckt werden kann. Darunter kommt noch mal eins. Hiermit kann man mir verschlüsselt was schicken. Und dann unten kommen die Kommunikationsendpunkte, von denen ich gerade gesprochen habe, hier Single Sign-On oder Single Logout, Bindings, das sind dann halt die jeweiligen URLs, wie hier zum Beispiel, ne? Da möchte der IDP dann gerne sowas wie Authentication Requests hingeschickt haben. So wäre das im XML-Fall und im JSON-Fall. Ich wollte die IDP-Seite zeigen. Liest sich gleich viel besser. da hat man hier als Identifier den sogenannten Issuer. Sieht auch ein bisschen kürzer aus hier in dem Fall als in dem XML-Metadatensatz. Hier, da drüber stehen hier Endpunkte für Authorization Request oder ein Token-Endpoint, wo hinterher die in diesem Protokoll relevanten Tokens für den Login abgeholt werden können und so weiter. Okay, ich gehe wieder zurück zu meinen Folien. Die Protokolle, SAML und OpenID Connect. Also, SAML ist deutlich älter, oder SAML 2, um genau zu sein. Das ist 2005 spezifiziert worden. Und das heißt auch, wenn ihr jetzt in die andere Spalte von OpenID Connect schaut, ne, mit den nativen Apps und so, das war 2005 ja nicht so, dass wir mit Smartphones rumgelaufen sind und wollten, dass die Mastodon-App die nächsten 5 Monate da irgendwo eingeloggt bleibt oder sowas. Die Use Cases gab es so nicht. Und das heißt SAML 2, und also das ist fast ausschließlich auf Browser ausgelegt. Und sowas wie Geräteauthentifizierung kann man damit im Prinzip nicht wirklich machen. Nee, kann man nicht. So. Das ist einer der wichtigen Unterschiede zwischen den beiden, dass da deshalb, also OpenID Connect kam halt ab 2012 dazu. Genau, und ist halt, wie in der Zeile drunter zu sehen, auch ein bisschen moderner. Ne? Also XML war halt, weiß nicht, manchmal denke ich, das war halt um 2005 halt total modern. JSON ist, es liest sich besser, es ist kürzer, es generiert auch weniger Payload, was da rumgeschickt wird. Also die ganze, das SAML-Protokoll, das quasselt sehr viel, wenn man da das Log anmacht. Es ist unglaublich, was da an Kommunikation produziert wird. Bei SAML war es so, dass sofort dieses Protokoll für beides, für Authentisierung und Autorisierung ausgelegt wurde. Bei OpenID Connect, das ist quasi eigentlich nur ein Aufsatz auf OAuth2. Da sage ich gleich auch noch mal kurz was dazu. Das OAuth2, dem fehlte quasi so ein Stückchen im Konzept, was durch OpenID Connect da dran gebaut wurde. So, genau, den Rest habe ich schon gesagt. Ich habe hier noch mal die beiden Spezifikationen verlinkt, wer da noch mal genauer nachlesen möchte. Die haben unterschiedliche Terminologien, die beiden Protokolle. Das finde ich, also natürlich verständlich, aber es ist teilweise schwierig, manchmal fällt es mir schwer rauszufinden, ob damit jetzt eigentlich wirklich so die gleichen Sachen gemeint sind. Ne? Also vor allem im Keycloak Web Interface, das ist sehr von dem OpenID Connect Wording gestaltet. Und wenn man aus der Sammelwelt kommt wie ich, dann sitzt man da manchmal vor und denkt so, was meint ihr damit so? Weil die Begriffe teilweise ganz schön anders sind oder im schlimmeren Fall die gleichen Begriffe was anderes bedeuten. Genau, also das heißt, je nachdem, was man da genau für ein Protokoll nutzen will, hat man unterschiedliche Begriffe. Hier sind mal so die wichtigsten aufgelisteten, also zum Beispiel Entity ID als Unique Identifier versus Issuer und Client ID in dem OpenID Connect Umfeld. Attribute, wie man es auch aus LDAP kennt, redet man ja auch von Attributen, so auch in SAML und in OpenID Connect redet man von Claims. Und da kann man Claims auch noch zusammenfassen in sogenannte Scopes. Also das sehen wir dann auch gleich nochmal, wie das aussieht. Also in OpenID Connect kann quasi ein Scope angefordert werden von der Anwendung, die den Authentication Request schickt. Ich hätte gerne den Profile Scope, lieber IDP. Und der IDP hat dann Regeln, also es gibt natürlich so eine Standardvorstellung, was heißt Profile Scope, nämlich Vorname, Nachname, Display Name, vielleicht Profilbild und möglicherweise andere Sachen. Man kann im eigenen System dann natürlich konfigurieren, was man selber möchte, was da drin ist, oder sich eigene Scopes definieren. Ein Scope ist auf jeden Fall immer mehr als ein einzelner Claim, also thematisch zusammengefasste Attribute, also Claims. Genau, dann Was noch wichtig ist an unterschiedlicher Terminologie, ist, dass in SAML eine SAML-Assertion generiert wird, um die Attribute rüberzuschicken. Das ist dann auch so eine Art XML-Schnipsel, wo unter anderem die konkreten Attribute dann halt drinstecken. Und auf der OpenID Connect-Seite sind das JSON-Web-Tokens, JOT auch genannt. Also ein Access-Token, gegebenenfalls ein Refresh-Token und ein ID-Token. Genau, und die Verschlüsselung oder Signierung erfolgt auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? X509-Zertifikate in dem älteren Protokoll und JSON-Web-Keysets in dem neueren. Jetzt noch mal ganz kurz zu dem OpenID Connect, wie das den Unterschied zu OAuth. Also OAuth kennt ihr ja wahrscheinlich alle von, seit ihr euch das erste Mal mit irgendeiner App bei irgendwo eingeloggt habt, wo dann es möglich war, euch entweder mit einer dritten Seite anzumelden oder wo ihr quasi von einer Smartphone-App einmal kurz auf die Webseite geschickt wurdet, euch da angemeldet habt und dann in der nativen App eingeloggt wart. Da wurde OAuth ganz viel dafür benutzt, Single Sign-On zu machen, ohne dass, also eigentlich ging es bei OAuth nur darum, ohne Preisgabe des Passworts an diese Anwendung irgendwas zu delegieren, ja, dass die, dass da eine Session ist, dass man Informationen an eine andere Seite überträgt, zum Beispiel an eine Website, oder dass eine API-Autorisierung über diesen Token passiert. Aber in dem eigentlichen OAuth 2 ist gar keine Idee davon, was, also da gibt es Identität nicht. Da gibt es halt quasi irgendwelche Claims. Und OpenID Connect erweitert das dann durch diesen ID-Token. Der, also in OAuth 2 gibt es nur den Access-Token und den Refresh-Token. Und dann wurde überlegt, okay, wir brauchen eigentlich noch etwas, was wirklich die Identität der Person abbildet, nämlich den sogenannten Subject Claim, den es in verschiedenen Ausprägungen gibt, der aber letztlich das ist, was in diesem Login-Vorgang und oft dann auch auf dem IDP, das der Identifier für die Person ist und in dem Token halt drinsteht. Was nicht die UID ist in der Regel, ne, sondern ein eher generierter, langer, wie ein Pseudonym sozusagen. So, und wenn jetzt ein Service eine Anfrage stellt, ich schicke einen Request, hier ist ein Login, also meld mal jemanden an, dann gibt es in den angefragten Scopes halt dieses, den Scope OpenID, und das ist der Unterschied, wird durch diesen Scope ausgelöst. Wenn im Authentication Request der Scope OpenID angefragt wird, dann weiß der IDP, ach so, ich soll nicht OAuth reden, sondern OpenID Connect. So, hier ist das mal in schematisch. Wir gehen kurz durch. Hier oben links ist der Client, wo jemand auf Login klickt. Oben das rechts rot ist der Identity Provider, der in der OpenID Connect in der Spezifikation Authorization Server heißt. Da geht der Authentication Request ein. Der hat hier, ich weiß nicht, ob man es hinten so gut lesen kann, einfach so ein paar Standarddaten da immer drin. Wer fragt hier an? Was für eine Art von Antwort erwarte ich? Da gibt es verschiedene Flows, die da gesprochen werden können. Das hier ist jetzt der Authorization Code Flow, der Standard Flow. Und da steht drin, an welche Adresse möchte ich eine Antwort geschickt kriegen, die Redirect URI. Und welche Scopes möchte ich haben? Unter anderem halt dieser OpenID-Scope, um das richtige Protokoll zu reden. Dann kommt das Login-Formular auf der IDP-Seite. Optional eine User-Consent-Abfrage, also die Abfrage der Zustimmung. Ist es okay, lieber User, dass diese Attribute jetzt an diesen Dienst rausgehen? Kann man teilweise zustimmen? Also je nach Kontext wird man das gefragt oder auch nicht. Das ist nicht, wird im Protokoll nicht erzwungen, dass man das tun muss, aber empfohlen. Und dann kommt erst im ersten Schritt ein Authorization Code zurück zu dem Anfragenden, zu der Client, dem Client-Server. über den Browser. Ne? Wir sind hier jetzt noch im Browser-Redirect-Modus und da hat der Browser jetzt quasi erstmal nur so ein Bearer-Token, mit dem dann, also der Browser schickt es zurück an den Client, der über einen Backchannel, also eine direkte Server-to-Server-Kommunikation, nochmal zu dem Authorization-Server hingeht. Da ist der hat hier einen Token-Endpunkt, der in den Metadaten steht, ne? Und da geht Anwendungsserver direkt nochmal über eine verschlüsselte Verbindung hin. Und das macht halt diesen Authorization-Code-Flow zu dem, ja, der gilt als der sicherere von diesen OpenID-Connect-Flows, die man da sprechen kann, wegen diesem verschlüsselten Backchannel. Und nicht, dass nicht alles über den Browser läuft. So. Da holt er sich jetzt im Austausch gegen diesen Bearer-Token die eigentlichen Access- und ID-Tokens ab. Und dann gibt es, so wie ich mich erinnere, das gelesen zu haben, optional noch die Möglichkeit, an einen weiteren Endpunkt hier wieder links in Rot zu gehen, auch beim Authorization-Server, und einen User-Info-Request noch abzuschicken, um weitere Informationen zu dieser Person zu bekommen. Aber im Keycloak, dieser letzte Schritt, welcher Token da was enthält und so, das verschwimmt da, also kann man konfigurieren, aber die Anwendungsbetreiber, mit denen ich da bisher drüber geredet habe, die waren da alle nicht so genau, was jetzt hier in den eigentlichen Tokens schon drinsteht und was dann noch über eine optionale zusätzliche Abfrage kommt. Das war immer alles eher vermischt so, und kam alles in einem Rutsch sozusagen. Okay, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen hier. Hier ist auf jeden Fall mal so eine Token-Response, die einen Authorization-Server zurückschicken würde an die Anwendung. Kommt im HTTP-Header alles rüber und passieren Dinge. Genau, wichtig ist, dass da drinstehen muss, dass die Informationen nicht gecached werden dürfen. Und dann kommen hier die eigentlichen Tokens. Der Access-Token ist halt ein eher kurzes Teil. Und hier unten der ID-Token ist halt dieser JSON-Web-Token in der letzten Zeile. Die bestehen halt immer aus so drei Teilen, ne, mit irgendwie, welche Art von Token bin ich, was für einen Algorithmus habe ich, was für einen Signaturalgorithmus, eine Payload und ein Secret, irgendwie werden da zusammengerechnet. Genau, und wenn man, denke ich, dieses Client-Secret aus den Metadaten kennt, dann kann man das öffnen und in den Token reinschauen. So. Okay. Jetzt komme ich mal zu meinen beiden IDPs hier. Keycloak IDP und Shibboleth IDP. sag mal so, bei beiden ist da ein gewisser Einarbeitungsaufwand fällig. Ich finde, also in Keycloak werden ganz viel Hoffnungen immer gesetzt, oh, weil er hat eine GUI und da kann man sich das zusammenklicken. Da bin ich gleich schon bei der vorletzten Zeile. Der Nachteil ist nämlich, diese GUI ist gar nicht mal so intuitiv. Ich finde, als ich das erste Mal gesehen habe, wusste ich jetzt nicht so richtig, was soll ich denn hier jetzt wie wo eintragen? Sehr komplex, hat unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten, die man auch erstmal finden muss. Demgegenüber wird der Shibboleth IDP in ungefähr 20 XML- und Properties-Dateien konfiguriert. Das ist auch nicht so intuitiv. Aber so, das sind die beiden mächtigsten Open-Source-Identity-Provider-Lösungen. Es gibt noch weitere, also es gibt noch SimpleSAML-PHP zum Beispiel, und neulich auf Mastodon wurde ich auf zig Dinge hingewiesen, die ich noch überhaupt nicht kannte, die auch teilweise freie Lösungen sind. So, ein paar Eckdaten zu den zweien. Der Shibboleth IDP wird von dem Shibboleth-Konsortium entwickelt, das US-based ist. Das ist finanziert durch Mitgliedsbeiträge. Da sind einige große Internetfirmen Mitglieder, aber zum Beispiel auch Forschungsnetze. Und der Shibboleth IDP ist ja, weil er so alt ist und eine sehr umfassende Implementierung, würde ich sagen, von diesem SAML-Protokoll hat, ist er ja im Hochschulumfeld das Tool der Wahl. Genau. Und er steht unter der Apache 2-Lizenz, genauso wie auch der Keycloak. Keycloak wird in dem, also oder zumindest irgendwie unter dem Dach von Red Hat entwickelt. Und das heißt, das macht diese beiden Lösungen auch zu etwas, da ist irgendwie so ein bisschen klar, dass die nicht morgen sterben. Ne? Während so kleine Projekte da ja immer so ein bisschen, also ich glaube, bei SimpleSammelPHP steht immer auf der Website der Aufruf, ihr könnt hier contributen, ja, wir brauchen Ressourcen. Weil das halt einfach ein viel kleineres Projekt ist. Von den Protokollen her ist es ähnlich. Also im Shibboleth IDP, da wird noch ein CAS-Protokoll, das habe ich aber noch nicht verwendet, das wird unterstützt. Wohingegen OpenID Connect und OAuth beide über Plugins reinkommen. Die wurden quasi später rangebaut. Also ist noch gar nicht so lange her. Keycloak hingegen ist gleich so, Keycloak wird seit 2014 ungefähr entwickelt. Das heißt, da gab es auch schon OpenID Connect und es wurde gleich dafür ausgelegt. Ja, und in der letzten Zeile noch so ein paar persönliche Bemerkungen. Ich finde, was wirklich für den Shibboleth IDP spricht, ist, dass er wirklich gut loggt. Also ich finde, da ist es, man findet raus, was los ist. Der schreibt es einem in die Logfiles. Bei Keycloak IDP ist hingegen ein Vorteil, der hat eine REST-API und ist halt sozusagen moderner auf den ganzen Betrieb in Cloud-Kontexten ausgerichtet. Das kann man auf, also das vom Keycloak-Projekt wird ausgeliefert, Docker-Container, Anleitung, wie betreibt man es auf Kubernetes oder auf OpenShift oder. Oder auch natürlich, wie installiert man sich einfach auf den Server, kann man auch machen. So. Okay, jetzt zum Debugging. Sage ich das jetzt? Ja, das sage ich auch gleich jetzt. Debugging. Also man hat natürlich total oft den Fall, jetzt habe ich, denke ich, ich habe es aufgesetzt, ne, dass die beiden Seiten miteinander reden müssen und es geht irgendwie nicht. Und das kann natürlich dann an zig Stellen scheitern, angefangen vom Browser, wo noch irgendwas drin ist, was veraltet ist oder whatever. Es ist immer von Vorteil, wenn man beide Seiten untersuchen kann, also die IDP und die SP-Seite. Wenn das geht oder wenn man sich zumindest irgendwie da mit jemandem drüber unterhalten kann oder mal Logs austauschen kann. Genau, um Clients, also die Browser zu untersuchen, bitte immer dann darauf achten, dass frische Profile, unterschiedliche Browser genutzt werden, also dass da keine Cache-Cookie, alles leeren, mit frischen Sessions in einen neuen Versuch starten. Logdateien, je nachdem, was man so denkt, an welcher Stelle es scheitert, gibt es dann natürlich unterschiedliche Logfiles, die interessant sind. Auf der IDP-Seite würde ich sagen, es ist das Log einmal der, des Verzeichnisdienstes, also zum Beispiel vom OpenLDAP-Prozess, SlabD, dass man guckt, was kommen da eigentlich für Anfragen beim LDAP an. Das ist vor allem in so Fällen, wo Attribute nicht befüllt werden oder so. Es gibt keine anderen sonstigen LDAP-Fehler, aber irgendwie ist der Username oder der Display-Name ist dauernd leer bei irgendjemandem. Vielleicht ist tatsächlich auch das Attribut nicht richtig befüllt. Ne? Also es kann alles sein. So. Genau, bei Shibboleth, also hier habe ich einfach mal notiert, falls jemand rumspielen möchte, welche Log-Settings von den ungefähr 6 die wichtigeren sind, um da viel zu sehen. Genau, Keycloak-Log, da schauen wir gleich, in Keycloak schauen wir gleich auch rein in das Log. Und die jeweilige Client-Anwendung hat ja wahrscheinlich auch eins, ne, wo da dann vielleicht auf der Gegenstelle Fehler sind, wo man dann mit dem anderen Betreiber mal sprechen muss. Dann gibt es halt noch so ein paar übliche Verdächtige beim Debugging. Eins ist die Frage, ne, ob die in den Metadaten angegebenen Kommunikationsendpunkte, ob die für die Gegenstelle eigentlich erreichbar sind. Weil wenn ein System in den Metadaten liest, okay, ich soll meine Requests da und dahin schicken, da komme ich aber aus irgendeinem Grund nicht hin. Also das ist so eine Sache, die man mit als erstes prüfen kann. Dann die Frage, ob das Schlüsselmaterial, um da irgendwie Kommunikation zu signieren oder zu verschlüsseln, mit dem übereinstimmt, das in den Metadaten ausgetauscht wurde. Das ist, also ich kenne es halt vor allem aus dem Sammelkontext, dass irgendwie in den Metadaten andere Zertifikate stehen als die, die in der echten Kommunikation dann benutzt werden. Dann wird das halt nicht funktionieren so. Wenn Load Balancer oder Proxies vor dem Identity Provider stehen, kann man da auch immer mal gucken, ob das irgendwie da zwischenfuscht. Das ist natürlich möglich, das einzubauen, aber kann auch eine Fehlerquelle sein. Und schließlich, wenn die Fehler erst auftreten, wenn das eigentliche der Login-Vorgang schon passiert ist und dann nur auf der Gegenseite irgendwelche Fehler kommen, kann man sich halt so Fragen stellen wie hier, ne, welche Attribute oder Claims erwartet diese Anwendung, um jetzt den Zugriff zu erlauben, und standen die jetzt eigentlich in dem Token oder in der Sammel-Assertion wirklich drin? Hat der IDP die eigentlich überhaupt geschickt? Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal in den Demo-Teil. Also ich habe ziemlich lange überlegt, was wir jetzt hier eigentlich angucken in der Demo. Metadaten haben wir schon gesehen. Und genau, ich habe jetzt entschieden, wir gucken uns einmal ganz kurz an, damit ihr so ein bisschen seht, wie die Konfiguration in den unterschiedlichen IDPs aussieht. Wo sind da so ein paar Grundeinstellungen? Wie würde man in der einen oder anderen Software so ein LDAP anbinden, als Identity-Management-System dahinter? Wie würde man in der einen oder Anwendung, anderen Anwendung einen bestimmten Service-Provider anlegen? Und genau, das mit den Freigaberegeln, das weiß nicht, ob wir das tatsächlich noch schaffen. Und dann machen wir natürlich ein Login und gucken, wie und ob es tatsächlich funktioniert, dass wenn ich zwei Dienste habe und die sich an denselben IDP angeschlossen haben und der eine redet Sammel und der andere redet OpenID Connect, dass ich da eine gemeinsame Session habe. So. Genau, dann habe ich hier noch so, also ich gebe natürlich zig Ressourcen online, aber ein paar Links noch aufgeschrieben für euch. Das erste ist ein Buch, zu dem es ein Repo auf GitHub gibt. Da ist quasi wie so ein Spielzeug, wo man mit dem Buch ein bisschen mitspielen kann. Das habe ich hier mal, also das Buch ist, glaube ich, nicht Open Source, aber es gibt das Repo auf jeden Fall zum Spielen. Genau. Dann hier einfach, also ja, sind nur Möglichkeiten. Es gibt mannigfaltige andere Quellen. Okay, jetzt muss ich mal kurz hier in meine Liste gucken. Was wollte ich eigentlich hier? Genau. Ach so, genau. Grundeinstellungen und IDM-Anbindung. Wir sind hier wieder erstmal bei dem Shibboleth. Wie gesagt, da macht man alles in Konfigurationsdateien. Da hat man in der Standardinstallation, macht man hier unter diesen Pfad opt Shibboleth IDP, und da drin liegt dann halt in den Ordnern die ganze Geschichte drin. Und hier gibt es einen Ordner conf. Da sind die ungefähr 20 Konfigurationsdateien, von denen ich gesprochen habe. Ich habe tatsächlich für dieses Test-Setup wahrscheinlich ungefähr 12 davon bestimmt editiert, mindestens. Also so. Dann gibt es die Hauptdatei. Ich zeige mal kurz, wie das so aussieht. Conf. IDP-Prop. Also es gibt Properties-Dateien, die in so einem Format sind. Hier sieht man zum Beispiel die Zertifikate, die da verwendet werden sollen. Oder hier oben ist diese Entity-ID drin konfiguriert, also der Identifier von dem System. Und nach einem ähnlichen, in einem ähnlichen Format hat man in der LDAP-Properties die Anbindung von dem Identity-Management-System. Ich muss auch mal nach oben gehen. Genau, und das, also alle, die schon mal irgendeine Anwendung einfach direkt an so ein LDAP oder Active Directory angebunden haben, erkennen das jetzt ja wahrscheinlich wieder. Ne? Es ist einfach, wo ist der LDAP-Server? Ich habe mir jetzt hier erlaubt, weil es einfach lokal auf dem Host und nur ein Testsystem ist, auf Verschlüsselung zu verzichten. Aber das ist natürlich jetzt nicht Best Practice. Genau, und dann so das Übliche, ne? Mit welchem Bind-Account spreche ich mit dem LDAP als IDP? Wo suche ich nach den Usern? Was ist das Attribut, das ich da hole als Identifier, die UID in dem Fall? So. auf der Keycloak-Seite bin ich jetzt wahrscheinlich wieder aus meiner Session rausgeflogen. Und ich bin im falschen Browser. Okay. Super. Fängt ja gleich super an. Keycloak Admin. Genau, also wenn man sich da einloggt, ist man eigentlich standardmäßig oft erstmal hier und muss hier dann was auswählen, einen sogenannten Realm. Also ein Bereich, Keycloak bietet halt an, dass man hier für völlig separate Kontexte, völlig separate EDPs quasi aufsetzen kann. Also sowas wie Mandantenfähigkeit. Da habe ich jetzt hier so ein Test-Realm mir angelegt. Und da hat man halt hier unten erstmal so generelle Konfigurationsgeschichten. Und also ihr seht schon, ne, hier an der Anzahl der Reiter, auch das ist viel, was man einstellen kann. Hier ist jetzt nicht so, das ist jetzt hier kein durchkonfiguriertes System oder so. Aber hier zum Beispiel sieht man die Endpunkte, Metadaten für SAML und OpenID Connect für diesen Identity Provider. Der hat jetzt für SAML-Kommunikation hier folgende Entity ID und für OpenID Connect hier in der ersten Zeile dieser Issuer. Genau, also die stellt der Keycloak einem halt unter dann entsprechenden URLs zur Verfügung und verlinkt die hier im Webinterface, dass man da nicht im Dateisystem rumsuchen muss. Also genau. Und unter dem sehr schönen Menüeintrag User Federation legt man das LDAP an. Ich glaube, das ist so gemeint, dass da können diverse Quellen angebunden werden, wo irgendwelche User-Accounts herkommen. Und der IDP betrachtet die quasi dann als einen User-Pool sozusagen. Das meinen die, glaube ich, mit User Federation. Ihr seht schon, hier ist gar kein LDAP eingerichtet. Aber hier würde man das tun. Und da hat man eigentlich ein Formular mit denselben Feldern wie eben auch in der Shibboleth-Konfigurationsdatei, wo man einfach die Anbindung einrichtet und dann im zweiten Schritt auch sagt, welche Attribute kennt der IDP über die Personen, ja, also wird aus dem LDAP die UID geholt, Mail Primary Address von mir aus, Namen und Vornamen und sowas hat man ja oft, um das in den Anwendungen auf der Gegenstelle auch anzuzeigen als Namen. So, und da gibt es dann halt, denke ich, so Standards, man kann da aber selber sich austoben und Attribute konfigurieren. So. Genau, dann wollten wir sehen, wie man auf den beiden, in den beiden IDPs einen Service anbindet. Gehe ich auch wieder erstmal in den Shibboleth. Das macht man jetzt auch schon gleich wieder in mehr als einer Datei. Also man braucht auf jeden Fall erstmal die Metadaten zu dem System, die man sich hier irgendwo hinlegt. Jetzt zum Beispiel hier habe ich eine Nextcloud XML rumfliegen. Und die muss an einer Stelle natürlich auch eingebunden sein. Also es wird nicht alles, was hier liegt, jetzt automatisch gelesen, sondern man muss schon drauf zeigen, welche Dateien man verwenden möchte. Und dann würde man im Conf-Ordner Attributfilterregeln anlegen. Die jetzt gleich greifen, das sind halt hier solche, die sind sehr generisch. Ne? Hier wird jetzt einfach erstmal erlaubt, dass wenn irgendwie der E-Mail-Scope angefragt wird, dann wird er auch übertragen. Das ist jetzt hier keine ausgefeilte Einschränkung oder keine, weiß nicht, also auch keine Pro-Requester-Filter. Ne? Man kann eigentlich ja wirklich sagen, wenn genau dieser Service mit der und der Entity-ID mich was fragt, dann gibt es genau diese drei Attribute unter den und den Bedingungen. So, das hier ist jetzt halt nicht restriktiv, sondern es ist einfach erstmal so zu Demo-Zwecken sehr freigiebig. Und auf der anderen Seite beim Keycloak, da würde ich das hier oben machen. Hier gibt es den Menüeintrag Clients. Ist das groß genug? Da ist halt, also es gibt so vorkonfigurierte Systemgeschichten hier. Ich habe zwei Clients hier hinzugefügt, diese Nextcloud und dieses WordPress hier. Und da sieht man dann halt, ne, welches Protokoll die sprechen, kann denen eine Beschreibung geben und hier oben über Create Client, so funktioniert es halt, hier sucht man raus, welches Menü will ich, welches Protokoll will ich sprechen und dann kriegt man für das Protokoll die Felder hier in den Abfragen, um einzustellen, weil man ein bisschen unterschiedliche Sachen ausfüllen muss. Okay, das heißt, wir gucken jetzt mal kurz in diesen Nextcloud-Eintrag rein. Das sind teilweise natürlich Informationen, die man von der Nextcloud-Seite bekommen hat. Wenn ich hier noch irgendwo mit meinem Admin-Account drin bin, da gibt es ein Plugin in Nextcloud, wo ich habe jetzt hier beide IDPs eingetragen als mögliche IDPs. Und der Keycloak wäre halt der hier. Da kriegt man dann hier quasi von dem Plugin einfach ein Formular, wo man, weil wir OpenID Connect sprechen, steht hier nicht Entity-ID, sondern Client von mir aus. Ich nenne den Nextcloud. Ich habe hier eine Angabe, wo ist der Identity-Provider mit so einem standardisierten Endpunkt. Welche Scopes soll der anfordern? Dann genau, kann ich das speichern. Und die Beschreibung hier oben, die sieht man dann auf der Login-Maske. Die sieht dann halt so aus, dass ich zwar hier die lokal, also ich habe es nicht abgeschaltet, dass man sich trotzdem hier noch lokal anmelden kann. Und hier unten sind jetzt halt meine beiden IDPs drin. Kann ich jetzt auch gleich mal ausprobieren, mich da einzuloggen, dann würde ich mal das Log von dem Keycloak vielleicht mal aufmachen. Keycloak, ich bin hier noch gar nicht. So, jetzt komme ich hier und sage, hallo, ich logge mich ein mit Keycloak. Jetzt gucke ich mal ins Log. Da, okay, so sieht man noch. Bei Shibboleth würde man halt jetzt schon sehen, oh, ein Authentication Request. Ne? Also es geht gleich los, das Gequassel. Jetzt habe ich hier einen Test-Account. Genau, ich habe ja vorhin gesagt, absichern. Das mache ich hier wahrscheinlich wieder Geräusche. Da habe ich wohl Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet und die vergessen. Und jetzt, da das sozusagen mein initiales Login ist, werde ich auch gefragt, Grant Access to Nextcloud, also mir wird nochmal gesagt, was ist das für ein Service? Jetzt auch mal versuchen, größer zu machen. Soll Keycloak die folgenden Attribute an Nextcloud schicken, nämlich das User Profile und E-Mail Addresses? Das sind die in Nextcloud konfigurierbaren Scopes. Werde ich hier jetzt gefragt, ob das okay ist. Mir wird jetzt hier nicht im Einzelnen aufgelistet, was mit Profile gemeint ist, aber immerhin. Jetzt sage ich ja und jetzt bin ich drin. Guten Morgen, Bobby Tables. Okay, und mein Log ist leer, das ist ja toll. Ja, okay, also nee, okay. Also irgendwie, okay, bin ich hier in einem Modus, der nur Warnungen offenbar schreibt und es gab jetzt halt keine. Okay, schön. Ich würde es aber trotzdem gerne mal zeigen, deshalb melde ich mich jetzt auch nochmal an dem anderen IDP an. Wobei, genau, also an dem Keycloak hängt auch das WordPress. Ne? Also das heißt, ich würde jetzt davon ausgehen, ich habe mich einmal eingeloggt, ich bin jetzt an der Nextcloud drin und wenn ich jetzt hier meinen WordPress, wenn ich zugreifen will, eigentlich müsste ich das, müsste die Seite einfach aufrufen und ich bin nicht drin. Was? Ist ja toll. Nee, ich will ja eigentlich mich nicht anmelden. All right. Ah ja, genau, das wurde ich ja auch noch nicht gefragt. Ja, genau. Also einmal muss er mir diese Frage ja auf jeden Fall auch stellen. Das wird er sich merken, das wird er mich, glaube ich, nicht bei jedem Login fragen. Also bei Shibboleth fragt er nur, wenn sich sowas dann nochmal ändert. Also angenommen, der Service will später mehr Infos als vorher, dann würde er mich nochmal fragen. So, okay, also ich habe nicht nochmal Credentials eingegeben, das stimmt. Es war jetzt aber trotzdem nicht so seamless, wie das gestern funktioniert hat. Das ist toll. Okay, jetzt wollte ich nochmal einen Log-File zeigen, wo man ein bisschen mehr sieht. Man sieht wahrscheinlich im Keycloak schon was, aber halt jetzt nicht im Log-File, dass ich da falsch eingestellt habe. Man sieht aber natürlich in der GUI hier trotzdem Sachen zu diesen Login-Vorgängen. Also hier gibt es Events und Sessions. Man kann sich hier jetzt angucken, aha, 10.55 Uhr gab es ein Login an Next, an dem Client Nextcloud und eine Minute später hier an dem WordPress und hier ist der User, das ist jetzt dieser sogenannte Subject-Claim. Den Keycloak hat den vergeben, sieht für uns jetzt aus wie ein Pseudonym. Das ist in der Keycloak-Datenbank, legt er das ab und das ist jetzt quasi für Bobby Tables ein persistenter Identifier. Okay, und beim Shibboleth? Gehe ich hier mal wieder raus. Nee, eigentlich gehe ich mal in ein neues Window hier. Da kann ich jetzt hier mal meinen gehe ich auf Login with Shibboleth und komme auf eine andere Login-Maske. Das ist halt jetzt die unkonfigurierte Shibboleth-Maske, die man mit Logo und sonst was natürlich auch hübsch machen kann. Es wird mir auf jeden Fall angezeigt, wo ich mich eigentlich anmelde hier. Und hier kann ich auch noch so ein paar Settings setzen. Das kann man teilweise auch konfigurieren, was man da überhaupt sehen will. Möchte ich jedes Mal irgendwas wieder gefragt werden oder nicht oder so. Da bin ich drin und hier ist ganz viel im Log. Ich gehe erstmal. Ja. Also es endet hier mit dem. Mit der Message, ne? Hier ist die Client-ID. Und hier sind die Claims, die in dem Token drin sind. Da steht aber auch, ja, ist auch alles eher so ein Testsystem. Genau, und hier ist auf jeden Fall die Zeile, wo ein bisschen mehr drin steht. Hier kann man sehen, wann das passiert ist, welcher User, an welchem Client. Und hier sind die Claims, die in den Token verpackt wurden, wo man sieht, aha, der E-Mail-Scope wahrscheinlich, nicht nur das Einzelattribut, sondern also wahrscheinlich noch die Info, ob die E-Mail-Adresse verifiziert wurde, ist wahrscheinlich mit drin, Name und so weiter. Genau, und dann hat man hier oben halt wirklich detaillierte Infos. Es fängt an schon mit dem, aha, mein Authorization-Endpunkt wurde kontaktiert, sieht man hier irgendwo die Anfrage und so weiter. Also, genau. Jetzt gucke ich nochmal kurz auf die Liste. Okay, also der letzte Punkt hat jetzt nicht total zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Aber so, ich würde jetzt mal aufhören zu quasseln. Und jetzt habe ich, würde irgendwer mit dem Mikro rumlaufen? In Ermangelung einer Sessionleitung? Super, vielen Dank.
Erste Frage von mir selber. wie werden denn diese Anmeldeinformationen von einer Webseite zur nächsten weitergegeben? Das müsste ja eigentlich über Cookies funktionieren, die woanders hin zeigen. Nicht zur WordPress-Seite, sondern zur, was du meinst, Huipress, zur Login-Seite vom Keycloak.
Genau, ist zwischen den beiden Protokollen. Ich kann nicht genau erklären, was passiert zwischen einem SAML und einem OpenID Connect, weil die ja unterschiedliche Sachen reden. Aber wenn ich schon eine Session habe, dann wird im Hintergrund, glaube ich, schon kontaktiert der...
Genau, wenn ich kurz ergänzen darf an der Stelle, also die Frage war ja Cookies. Es werden tatsächlich keine Cookies ausgetauscht, sondern HTTP-Session-Header. Die werden dann beim Redirect mitgeschickt und verwendet. Das würde dann auch erklären, warum es keine sessionbezogene URL-IDs gibt.
Genau.
Ich hätte zwei Fragen. Einmal, ich habe es vorhin nicht ganz mitbekommen, wo werden denn die Scopes genau definiert? In dem OpenID Connect, meine ich. Mhm. Und soll ich meine zweite Frage schon jetzt sagen?
Ja, mach ruhig.
Und meine zweite Frage ist, das war jetzt gerade ein interaktiver Login. Wenn ich ein REST-API habe, wo definiere ich in dem OpenID Connect, dass da eine REST-Schnittstelle für die Authentifizierung da ist? Dass ich mir da meinen Bearer-Token herholen kann?
Ja. Also, erstmal, das erste war, wo definiere ich Scopes?
Die Scopes, ne? Genau.
Also, hier gibt es einen Menüeintrag Client Scopes. Das sind jetzt auch erstmal nur vorgefertigte Scopes. Also hier ist zum Beispiel der E-Mail Scope. Und dann gibt es hier diese Spalte mit dem unscheinbaren Titel Assigned Type. Das bedeutet, wird dieser Scope immer rausgegeben oder nie oder nur, wenn das im Authentication Request konkret gefragt wird. Das heißt, hier ist das auch sehr freigebig, ist die Voreinstellung. Hier steht jetzt, ja, E-Mail ist defaultmäßig erstmal okay, dass das rausgeht. Ich sagen würde, weiß nicht, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht so konfigurieren. Man kann also hier dann quasi global für den ganzen IDP die Scopes erstellen. Man kann die hier oben selber anlegen und dann da Attribute aus diesem Teil User Federation, die aus dem IDP kommen oder aus dem IDM kommen, da dann zuweisen, dass die Teil dieses Scopes sein sollen. Und für die konkreten Clients würde man dann hier sagen, ich gehe wieder in meine Nextcloud. Da habe ich hier oben einen Reiter Client Scopes. Und da kann ich jetzt für diesen speziellen Client wieder sagen, okay, angenommen, globale Einstellung für E-Mail war jetzt nein. Hier möchte ich aber, dass es immer, also per Default, auf Ja steht. So. Genau, und mit der API, ich denke, da gibt es hier zum Beispiel solche wie die Admin-Cli, so Clients, die sind genau dafür da, dass diese API benutzt werden kann. Da muss man aber, glaube ich, an der Grundkonfiguration hier irgendwas ändern. Also das ist enabled, genau. Also ich muss sagen, ich habe mit der API schon mal kurz gespielt, aber ich habe mit so Tokens da noch nichts gemacht. Das heißt, genau, ich hatte da eigentlich eine ganz gute Doku zugefunden bei Keycloak.
Okay, dann muss ich mir jetzt einfach selbst
genau.
mal anschauen.
Also es ist auf jeden Fall unter diesen Clients, die da schon vorkonfiguriert sind, ist das einer und ich glaube, es war der hier.
Ich hätte eine Frage zu dem TOTP. Der ist jetzt Bestandteil von dem Keycloak. Habe ich das richtig verstanden? Weil ich habe da mit dem Keycloak schon 3 Jahre jetzt gearbeitet und bei der Umstellung von 17 auf 21 haben sie die Datenbankstruktur geändert und damit ist die TOTP-Information für mich wegen mangelnder Dokumentation, wie ich das migriere, ist die TOTP-Information für mich weggefallen. Deswegen würde ich die lieber in meinen LDAP reinlegen, in meinen Open LDAP und daraus ziehen. Aber da habe ich noch nicht, auch vielleicht mangels Zeit, noch nicht die Chance gesehen, wie ich das da raushole. Mhm.
Also ich glaube, ich würde auch dazu tendieren, die Tokenverwaltung außerhalb von KeyCloak zu machen. Ich weiß nicht, ob jetzt in LDAP. Ich meine, es gibt ja noch so eine Lösung, die plötzlich niemand mehr nennen will. Aus politischen Gründen irgendwie. Aber es gibt ja ein Tool, was darauf spezialisiert ist und Open Source ist, was man anbinden kann und was verschiedene Verfahren der Mehrfaktor-Authentifizierung, also nicht nur One-Time-Passwords, sondern auch Hardware-Tokens und so unterstützt. Ich würde wahrscheinlich darüber nachdenken, je nachdem, wie groß mein Kontext natürlich ist, ne, ob ich sowas eher verwende. Also weil ich tatsächlich habe ich...
Was wäre das? Weil ich bin da nicht...
Privacy-Idea. Genau. Genau. Ich habe bei meinen Tokens hier tatsächlich in KeyCloak auch nicht gefunden, wie man da eigentlich Recovery-Tokens setzt. Vielleicht habe ich es auch übersehen oder war sonst irgendwie zu doof, aber für mich ist das auch nutzlos, wenn ich One-Time-Passwords habe und die Leute ihre Handys verlieren und dann sich nicht selber helfen können, sondern mir dann alle schreiben müssen. Das heißt, das ist für mich Teil von eigentlich einer, ja, weiß ich nicht, vollwertigen Lösung, die ich haben wollen würde. Nicht sowas, ja, da ist ein Passwort, aber leider, wenn es weg ist, ist das Quatsch. Also genau, das heißt, ich würde mir tatsächlich auch Gedanken machen. Aber wie das in LDAP selber geht, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, mich nach so einer richtigen spezialisierten Software dafür dann umschauen. Dich hört niemand ohne Mikro.
Also für TOTP gibt es ein Modul für Open LDAP, was das quasi mit dem Shared Secret, das schreibt man ins LDAP rein und wenn die Webseite entsprechend konfiguriert ist, dass sie für, wenn Shared Secret vorhanden ist, noch ein Zusatzfeld hinzufügt, dann ist das tatsächlich so, man gibt Benutzername, Passwort ein. Und dann drückt man auf Abschicken und dann kriegt man das TOTP-Feld und dann drückt man nochmal auf Abschicken und erst dann kann man sich anmelden. Da gibt es ein Modul dafür und das kann man mit Web-Anwendungen relativ gut einrichten.
Okay.
Ist nur die Frage,
für den Hinweis. Genau,
ob das, wenn das nicht über einen IDP läuft, ob das dann auch irgendwie geht oder ob man da selber,
ja, keine Ahnung,
selber coden muss.
Ja, spannende Frage.
Ansonsten technisch geht es wohl, dass man das KeyCloak mit Ansible managt, also über die API. Da gibt es entsprechende Dokumentation.
Es gibt auch, also es gibt ja so ein ganzes Ökosystem rund um KeyCloak inzwischen mit Plugins und es gibt auch Ansible-Module.
Genau, also dadurch, dass es aus dem Haus Red Hat kommt, ist Ansible das, was da von Red Hat natürlich priorisiert und favorisiert wird. Und dementsprechend, ja, da gibt es was. Mhm.
Genau.
Ja, du hast ganz viel über Login gesagt und ich frage mich, wie ist das mit Logout? Also es gibt ja bei OpenID Connect diese Refresh-Tokens, ist das nur darüber oder gibt es da noch irgendwelche anderen Backchannels?
Also Logout, also in meinem Test-Setup funktioniert es jetzt eh nicht. Also es muss auf Single-Logout funktioniert, wenn alle Stellen alles richtig machen sozusagen. Beide Seiten müssen dafür Endpunkte definiert haben. Da war mir jetzt zum Beispiel bei der Nextcloud gar nicht klar, ne? Also in diesem Plugin, das ich in meiner Nextcloud habe, da kann man zwar auch bestimmte Endpunkte oder irgendwas eintragen und manche Infos werden einem dann da so serviert, die man auf der Gegenseite eintragen kann. Aber was ich jetzt genau da eintragen muss, wohin der IDP dann einen Logout-Request genau schicken müsste. Das habe ich jetzt gar nicht so, ist wahrscheinlich dokumentiert. Ne? Und so muss man das halt für jedes System dann machen, dass weil der Identity-Provider selber, der muss ja letztlich wissen, also beim Shibboleth wäre es so, man muss tatsächlich auch die Sessions in Datenbanken, in einer lokalen Shibboleth-Datenbank haben, sonst wüsste der IDP gar nicht, wen er alles informieren muss. Es geht ja nicht darum, sich dann nur bei einer Anwendung, also nicht die Anwendungssession allein zu beenden, sondern auch alle IDP-Sessions bei allen anderen Anwendungen. So, genau. Das heißt, das ist, eigentlich ist es ein extra Thema, würde ich sagen. Genau. Und ja.
Zum Thema Lockout kann ich was sagen, weil ich selber auch eine Nextcloud angebunden habe und wenn man sich die Konfigurationsseite aufruft, dann steht auch die Logout-URL quasi da drin, also da bei dem Keycloak-Konfiguration für OpenID Connect steht die Logout-URL drin und die übergebe ich im Nextcloud in der Konfiguration. Und quasi in dem Moment, wo ich im Nextcloud sage Logout, wird an das Keycloak das Logout geschickt und wenn alle Seiten alles richtig machen, dann werden auch alle anderen Sessions ausgelockt. Genau. Aber das heißt, viel testen und
viel
nur testen. Wenn alle alles richtig machen, funktioniert es.
Ja, genau. Ja. Hier so.
Ja, was sind denn deiner Meinung nach so die markantesten Schwachstellen von dieser UIDC-Infrastruktur beziehungsweise von diesen ganzen Flows, beziehungsweise vielleicht deiner Erfahrung nach auch so, wenn ich als Entwickler das aufsetze, wo es schnell mal zu einer Sicherheitslücke oder irgendein Leak kommen kann?
Also, das kann ich nicht so richtig beantworten. Ich bin keine Entwicklerin. Ich denke halt, Unterschiede zwischen diesen Flows, die liegen halt vor allem bei zum Beispiel bei diesem verschlüsselten Backchannel, das ist halt nicht immer möglich, ne? Wenn du irgendwie so Single-Page-Applications hast, die ohne Backend sind, wo nichts ist, was nach hinten raus noch mit einem anderen IDP da irgendwie was ausquatschen könnte, dann redet man halt einen anderen Flow. Also drei gibt es, glaube ich, erstmal so in OpenID Connect. Ich will mich jetzt nicht dazu versteigen, zu sagen, dass die unsicher sind oder so, aber die bleiben dann halt auf jeden Fall komplett im Browser, wo der Browser, also die Frage, wie sicher sind Tokens, wenn sie darüber übermittelt werden, im Vergleich zu, wenn sie direkt zwischen den Servern ausgetauscht werden. Also, genau, also. Und sonst, weiß ich nicht, sonst ist ja meistens der End-User das Hauptproblem.
Also keine End-User. Genau. Ja.
Also aber jetzt so richtige Entwicklerempfehlungen für die Implementierung, die kann ich nicht wirklich geben.
Ja, ja, danke.
Ich frage einfach nochmal, für den zweiten Faktor, welche verschiedenen Systeme kann man denn da anbinden? Ist das unterschiedlich auf Keycloak und Shibboleth?
Vielen Dank. Ich glaube, also
vielleicht kann man die Auswahl nochmal zeigen.
Ja, Moment. In Keycloak ist das hier unter Authentication. Ist es doch, oder? Moment. Also hier sind auf jeden Fall verschiedene... Ach genau, hier ist auch das mit dem Client. Und hier gibt's, hier macht man dann auch für API-Kommunikation an diesen Flows was. Ne? Und im Browser-Flow, hier kann man für jeden einzelnen Flow konfigurieren, welche Dinge dadurch laufen werden sollen, welche Faktoren. Also hier zum Beispiel habe ich in meinem Browser-Flow hier dieses... OTP als required gesetzt, deshalb kam halt diese Abfrage vorhin. Jetzt bin ich aber trotzdem irgendwie noch auf dem falschen Dampfer, um hier sind alle Standardmöglichkeiten, also Web Authentication ist dabei. Man kann E-Mail-Adressen verifizieren lassen, das kann man halt erzwingen sozusagen. Das ist dann wirklich im, also auch wenn man OTP oder sowas anschaltet und die Person sich das dann das nächste Mal da auf der Seite blicken lässt, dann kommt halt gleich, es geht nicht weiter, wenn du jetzt nicht ein One-Time-Passwort angibst oder einrichtest. Dann habe ich hier irgendwo auch gerade Kerberos, das war hier in den Flows drin, oder? Genau, also das heißt, man kann auch schon existierende Single Sign-On Kerberos-Sessions, wenn die in dem Browser sind, kann man die auch verwenden. Genau, was mit YubiKeys oder sowas in KeyCloak ist, da weiß ich nicht genau, da habe ich keine Erfahrung mit, ob das möglich ist oder ob es über Plugins möglich ist, weiß ich nicht. Und bei Shibboleth ist es so, dass man, da hat man auch die Möglichkeit, diese verschiedenen Flows zu konfigurieren. Da macht man das halt dann auch alles in Konfigurationsdateien. Und da gibt es aber auch, also es gibt auf jeden Fall One-Time-Passwords. Es gibt, man kann da auch Kerberos-Sessions benutzen, weil und ich meine, dass ich auch schon gesehen habe, dass es für Web Authentication auch einen Flow gibt. Ich weiß nicht, ob der schon dabei ist oder ob man das irgendwie nachinstallieren muss. So, wo würde ich da gucken? Ich würde, glaube ich, in nee, genau, also man müsste es hier auch erst aktivieren in dem Shibboleth, wenn man da weitere Flows rein haben möchte. Genau.
Ich wollte noch etwas fragen. Ich bin Systemverwalter in einer Behörde. Da gehen auch manchmal Menschen weg. Du hast vorhin mal gesagt, dass die Authentifizierungen manchmal über Monate hinweg laufen sollen, damit die Benutzer sich nicht jedes Mal anmelden müssen. Da sind die natürlich immer ziemlich genervt davon. Aber der Dienst selber merkt sich ja dann, okay, für die nächsten 6 Monate muss ich niemand fragen. Das heißt, in den nächsten 6 Monaten kann der ja noch auf die Dinge zugreifen und ich kann ihn eben nicht rauswerfen.
Doch, hier genau, hier gibt es diese Sessions. Ich habe jetzt hier nur eine laufende, aber die kann man hier beenden. Also Moment, irgendwie ist hier meine Spalte ist hier irgendwie zu kurz. Also hier ganz... So, hier habe ich einen Sign-Out-Button und kann dann sagen, tschüss, Bobby Tables, und dann bin ich hier draußen.
Ah, das bedeutet, dass die...
Oh, ich bin hier noch drin. Vielleicht, ah, nee, Moment, das hier bin ich ja beim Shibboleth eingeloggt gewesen. Okay, nee, ich hatte mich schon, genau.
Das bedeutet, dass die Anwendung regelmäßig nachfragt oder nachfragen kann oder darf. Ist das noch gültig, was ich da noch bei mir habe? Darauf kommt es an.
Fragt die Anwendung?
Also das Nextcloud ist jetzt der Dienst, wo du dich gerade angemeldet genau. hast. Inzwischen bist du aber genau. gestorben für ja. die Firma. Das heißt, das Nextcloud muss regelmäßig beim Identity Provider nachfragen, stimmt es noch, was ich ja, genau. da habe? Ich also, glaube, genau.
also
es stimmt.
Wenn, genau, also wenn die Seite aufgerufen wird. Genau.
Ja.
Mhm. Genau. Ja.
Du bist natürlich nicht gestorben. Das ist immer bloß mein Beispiel, weil ich in der Friedhofsverwaltung auch arbeite.
Du reitest dich immer tiefer rein.
Kurz wegen der Frage hier. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Experte dafür. Aber von dem, was ich weiß, es gibt ja dieses Access-Token und dieses Refresh-Token. Also was der macht, ist diese Access-Tokens, die dann tatsächlich einen Zugriff geben, die sind immer nur sehr kurzlebig. Und wenn das ausläuft, dann geht der Browser mit dem die Anwendung mit dem Refresh-Token hin und sagt, gib mir bitte neuen Zugriff. Mhm. Und wenn die Session noch aktiv ist, dann bekommt er das. Und das löst dann diesen regelmäßigen Rückfrage aus. Und wenn ich das dann im IDP beende, diese Session, dann sagt er halt, Refresh-Token ist nicht mehr gültig, du bist ausgeloggt, bitte melde dich erneut an.
Genau, danke, ja. Also man kann einstellen halt, was man möchte, wie lange die Tokens gelten. Und das ist standardmäßig eher sowas wie 10 Minuten oder eine Stunde oder sowas, aber halt nicht 6 Monate. Genau.
Ich gehe mal davon aus, dass die Benutzer, wenn sie dann eben aus der Firma ausscheiden, ja auch aus dem LDAP rausgeschmissen werden. Kann man das nicht damit verbinden, dass er die Rückfrage an den LDAP macht? Was kriegt er da für Informationen, dass der dann, wenn der nicht mehr da ist, dass dann auch die Session beendet wird?
Ist wahrscheinlich aufwendiger. weiß ich jetzt nicht, wie ich, also. Ich meine, es gibt ja auch noch die ganzen Fälle, dass Leute nicht sofort gelöscht werden, sondern dass ihnen zum Beispiel erstmal bestimmte Berechtigungen, also schon in Unis, ne? Standard in Unis, die haben irgendwelche Werkverträge, die Lehrbeauftragten, die gelten so und so lange. Und bis zum nächsten Semester werden sie zwar leider nicht bezahlt, aber es wird auch nicht gleich das E-Mail-Postfach gelöscht oder so. Ne? Also es ist jetzt ein Use Case, der mir gerade so einfällt. Irgendwie. Aber da würde man dann einfach für Services, auf die kein Zugriff in der Zwischenzeit besteht, im LDAP irgendwas umsetzen, dass eine Berechtigung entzogen wird und andere aber bestehen bleiben können. So. Also das heißt, ich glaube, ja, ich würde sagen, der konzeptionelle Approach ist eher, so, das nicht zu versuchen, aus dem LDAP heraus IDP-Sessions zu steuern oder zu beenden, sondern im Identity-Management-System macht man quasi die Pflege der Accounts und macht quasi möglichst klare Regeln zur Datenhaltung da, wann, also wie sieht der User-Lifecycle aus sozusagen. Und der IDP macht nach seinen IDP-Regeln und also genau, ich würde das nicht probieren zu koppeln. So.
So, kurzer Zwischenruf noch von mir. Ich bin auch Informationssicherheitsbeauftragter und in diesem Bereich wird oft gesagt, Informationssicherheit, um das geht es jetzt ja hier gerade, Mitarbeiter gehen rein, Mitarbeiter gehen raus. Das ist oft kein technisches Problem, sondern ein organisatorisches Problem. Also erst einmal die ganzen Fälle überhaupt aufzulisten, was kann denn so alles passieren? Und wir sind hier schon in dieser ganz kurzen Session drauf gekommen, dass viele Dinge passieren, die einen halt etwas angehen. Wie ruhende Mitarbeiterverträge, Leute, die nicht mehr in der Firma sind, Leute, die wieder dazukommen, Active Directory deaktivieren, ja oder nein, welche Dienste werden alle benachrichtigt und ähnliche Sachen. Also das ist ein ganz wichtiger Teil. Technik ist halt nur leider ein Teil davon. Möchte noch jemand sich äußern hier? Ich sehe jetzt nichts mehr.
Ich glaube, wir müssen auch den Raum freigeben. Ja, vielen Dank für euer Interesse.